lieber Hans, herzlichen Dank, dass du gekommen bist und ich bitte dich jetzt um deinen Vortrag.
Ganz kurz noch etwas Persönliches. Selbstverständlich habe ich mich sehr gefreut, dass Bernhard mich gebeten hat, und es ist eine Ehre, hier im Schwabenland zu sprechen. Ich war ja als Student 2 Monate lang in Stuttgart Briefträger und darum habe ich mich ein bisschen zu Hause wieder gefühlt. Ja. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich hatte immer viel Heimweh. Jeden Sonntag bin ich zum Stuttgarter Hauptbahnhof und habe den Fahrplan studiert, wann ich endlich dann wieder nach Hause fahren konnte. Ich hatte sehr viel Heimweh, aber auch Heimweh ist etwas Gutes. Man leidet und man reift. Ja. Und das ganze Leben ist ein Reifen, wenn man das, was sein muss, einfach annimmt. Ja. Ich habe dieses Thema Impfen nie gesucht. Und ich wünschte mir oft, ich würde sprechen über Homöopathie, über Kneippmedizin, von dem wir nicht sehr weit entfernt sind von seinem Ort, oder über Lebensweise. Es ist mir dieses Thema einfach zugefallen, nicht zufällig, sondern auf meinem Weg meines ärztlichen Handels. Ich bin 44 Jahre Arzt, habe seit 37 Jahren eine reine Privatpraxis, die 4 Jahre unterbrochen wurde und jetzt wieder hergestellt ist. Und ich behandle meine Patienten nach Kneipp, nach Homöopathie und nach den Regeln einer gesunden Lebensweise und vorwiegend ärztliches Gespräch. Selbstverständlich, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, 7 Enkelkinder, 8 Enkelkinder, 2 Urenkelkinder und ich ordiniere wieder und ich schreibe auch ein Buch, gerade wieder mein nächstes. Also der Herrgott hat mir viel Gesundheit gegeben und wenn ich das Thema Impfen vertreten muss, dann muss ich es tun, auch wenn es manchmal nicht so angenehm ist und ich mir lieber was anderes ausgesucht hätte, aber es ist mein Thema geworden. Ich muss gleich unterstreichen, meiner Frau habe ich aufgetragen, sollte ich vor ihr sterben, muss auf meinem Grabstein nicht der Name oben stehen, es braucht nur Impfgegner oben stehen. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit einem Thema, das deswegen so falsch verstanden wird, weil wir einfach nicht informiert werden. Der größte Feind des Glaubens ist das Unwissen und der größte Feind auch aller dieser Dinge, an die wir glauben, ist der Mangel an Wissen. Und darum habe ich mir vorgenommen, Ihnen heute auf die Ursprünge des Impfens einzugehen, von denen wir sehr wenig hören. Ja? Das ist ganz wichtig, denn wenn man diesen Ursprung studiert hat und verfolgt hat, dann werden wir auch erfahren, was von dem ganzen Impfen zu halten ist. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war erfolgreicher Arzt in einer Privatpraxis und dann hat es 3 dramatische Fälle gegeben nach Impfungen, nach der sogenannten FSME-Impfung, nach der Zeckenimpfung, wo die Zecke 10 Jahre vorher kein Problem war. In meiner Kindheit haben wir die Zecken gesammelt, um Spiele zu machen. Jeder von uns Buben hat eine Zecke genommen und in den Ellbogen hineingelegt und dann haben wir zugeklappt. Ja? Und auf Kommando, nach mehreren Minuten, hat jeder aufgeklappt und der Bub, bei dem die Zecke angebissen hat, der war der Sieger. Ja? Inzwischen hat eine 30-jährige Propaganda erreicht, dass jeder sich fürchtet, dass deutsche Urlauber nicht nach Österreich kommen, weil dort wimmelt es in den Wäldern, weil Sprengsätze von gefährlichen Zecken dort drinnen sind. Ja? Also, jedenfalls waren es der dramatische Fälle, die ich gesehen habe und ein Jugendlicher, eine Studentin ist gestorben nach der Zeckenimpfung und da habe ich dann begonnen, das Thema zu studieren, die Geschichte der Impfung überhaupt, dann auch natürlich die Geschichte der Epidemien, Mikrobiologie und einige andere Kapitel auch und ergänzt durch weitere 30 Jahre Erfahrung mit Patienten, die infolge Impfungen ihre Gesundheit verloren haben oder überhaupt auch leider das Leben verloren haben. Und deswegen bin ich also zu dem gekommen, was ich wusste. Ich musste diese Entdeckung oder diese Erfahrung umsetzen, musste ich umsetzen in Vorträge. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das Geschäft mit der Unwissenheit. Und es ist notwendig. Und daher stellen wir uns gleich die Frage, ist Impfen ein Segen? Und ganz klein habe ich mir erlaubt, runterzuschreiben, gut oder böse. Ist Impfen Gutes oder ist es vielleicht etwas Böses? Ich möchte da zunächst nach österreichischer Manier etwas höflich und vornehm sein. Ja? Aber wir werden im Laufe des Vortrages sehen und auch zu einer Antwort kommen. Wir können das Thema Impfung überhaupt nicht verstehen, wenn wir etwas nicht betrachten, das Leben. Wir müssen beim Leben beginnen. Wenn wir beginnen mit Antikörpern und Viren, dann werden wir stehen bleiben und im Dunkeln bleiben. Wir müssen das Leben verstehen. Hier ist ein kleiner Strauch, ein kleines unscheinbares Bäumchen im Winter, eine Schneedecke darauf und die gefrorene Erde darunter und es sieht nicht aus nach Leben, dieses Gebilde. Aber wir wissen alle, dass unter der Erde, ein halber Meter weiter drunter, das Leben ist, das keiner von uns noch versteht. Wir haben Bruchteile entdeckt vom Leben, dass es elektronische Vorgänge gibt, dass es Säure gibt, dass es Polaritäten gibt, aber dass hier das Leben ist mit Wachstum, mit einem Programm, mit Fruchtbarkeit, mit Stoffwechsel, mit Informationen und dass hier das Leben in wenigen Monaten später sichtbar wird, mit grünen Blättern und mit weißen Blüten und mit saftigen Ästen, das sich alle Jahre wiederholt und wir erfassen es nicht und dass wir alle selber zum Leben bestimmt sind und dass wir nach diesen weisen Gesetzen der Natur, der Schöpfung gewachsen sind und unseren Plan erfüllen sollen wie diese Pflanze. Ja? Dass wir das nicht können reduzieren auf irgendeine gerade aktuelle Entdeckung. Das möchten wir also vorausschicken, sonst können wir das Thema Impfen nicht verstehen. Und daher zurück zu den Ursprüngen der Impfung. Sie wissen alle, ursprünglich hatte das Impfen ja Inokulation geheißen. Das Wort Oculus, das Äuglein. Sie kennen das von Pflanzen, wenn wir von einer Pflanze die kleinen Äste wegnehmen, dann bleibt so ein Äuglein zurück. Ja? Das hat früher die Biologie und für die Obstkultur hat dann auf solchen Äuglein Zweige von anderen Bäumchen genommen, um aufzupfropfen, hat man genannt. Ja? Und das war das Inokulieren, um eine edlere Sorte zu bekommen. Diese Idee lag der Inokulation zugrunde. Was war die Inokulation? Pocken hat es immer gegeben damals, das war 18. 19. Jahrhundert, das war so regelmäßig da, wie bei uns die Grippe im Winter. Das hat es einmal mehr oder weniger gegeben. Wir müssen zurück in die Geschichte. Infolge des Elends und des Hungers, infolge des Drecks und der Not. Ja? Das hat es immer mehr oder weniger gegeben. Und wir alle haben vielleicht gehört, dass Dr. Jenner der Erfindung der Pockenimpfung wäre. Bitte, da sind wir bereits falsch informiert. Die Impfungen, die Inokulation, war bei den osmanischen Sklavenhändlern und bei den Osmanen gang und gäbe, schon Jahrhunderte vorher, als bei uns in Europa jemand diese Idee gehabt hat. Und zwar haben die osmanischen Sklavenhändler ihre Buben und Mädchen, die sie für den Sklavenmarkt gekauft hatten, inokuliert. Sie haben dann von gerade Menschen, die gerade Pocken gehabt hatten, diese Flüssigkeit gesammelt und haben dann die Haut der jungen Kinder aufgeritzt und Pockenflüssigkeit aufgetropft, nach der Vorstellung, wir müssen da was Edleres auftropfen. Ja? Und was ist passiert? Ein Teil dieser Sklaven, dieser jungen Menschen, ist durch diese Erkrankung erblindet, taub geworden oder gestorben oder chronisch sieg geworden. Aber ein größerer Teil hat die Pocken bekommen, die gleiche Krankheit bekommen und hat sie überlebt. Die meisten hatten dann also Pockennarben, die Reste dieser überstandenen Pockenkrankheit. Warum hat man das gemacht? Sie müssen wissen, die damaligen Ernährungsbedingungen, Lebensbedingungen war damit verbunden, dass eine ganz geringe Lebenserwartung war. Und wenn ein Mensch das dritte Lebensjahr erreicht hatte, wurde er als geboren gezählt. Und erst richtig geboren wurde er gezählt, wenn er die Pocken schon überstanden hatte. Also erst, wenn die Brocken überstanden, dann hat man ihn zu uns gezählt, dann wussten wir, der lebt lange. Und die Sklavenhändler haben für jene, die das überlebt haben, sowohl die Brocken wie auch diese Inokulation, da hat er dann einen guten Preis verlangen können, weil er gesagt hat, der hat die Brocken schon überstanden. Den hätte man Sklaven gekauft und die sind auch bei dem nächsten Brockenausbruch gestorben, dann haben sie viel Geld verschwendet gehabt. So wussten sie, die sind robust genug, die sind stark genug, dafür kann ich einen ordentlichen Preis verlangen. Das war dort gang und gäbe, das müssen wir also mal wissen. Ja? Im russischen Infanterieregiment, zum Beispiel Litauen, da wurden nur bockennarbige Männer aufgenommen. Denn nur solche, die die Bocken überstanden haben, mit denen können wir rechnen, dass die Strapazen, Hunger, Märsche aushalten. Ja? Das war das Zeichen einer starken Natur. Das müssen wir zu der Zeit zurück, sonst verstehen wir das nicht. Ja? Und es hat gegeben sogenannte Inokulatoren. Das waren freiberufliche Leute, Barbiere, Hebammen. Die sind in ganz Europa herumgezogen, die haben von diesen Maßnahmen gehört und haben verschiedenste Leute diese Inokulation empfohlen und vor allem an den Fürstenhöfen. Die Fürstenhöfe hatten Interesse, dass ihre Dynastie fortbestanden hat. Maria Theresia zum Beispiel hat eben zwei ihrer Söhne durch diese Inokulation verloren. Katharina II. Von Russland hat auch also sich selbst gegen Bocken inokulieren lassen, hat es überstanden, sie war eine kräftige Frau. Und hat diesen Inokulator ein Vermögen geschenkt, eine Leibrente und ein Riesenvermögen, weil er das getan hat. Aber auch andere Menschen sind dabei krank geworden, gestorben, erblindet, taub, gelähmt. Ja? Darüber schweigt die Geschichte. Sie hatten keine Verantwortung. Sie sind von Ort zu Ort gezogen, wurden nie mehr gesehen. Ja? Das müssen wir wissen bei der Zeit. Und jetzt kam ein Problem. Wie sich also das herumgesprochen hat, dass wir die Starken brauchen, hat man zu wenig Impfstoffe gehabt. Nicht? Was hat man da begonnen in den größeren Städten? Nehmen wir an, in Mittelbiberach oder in Biberach, nehmen wir alles zusammen, hat man in einer Halle alle Waisenkinder zusammengesammelt und die wurden alle gleichzeitig inokuliert. Das war also circa 30 Waisenkinder, so viel hat man gesammelt. Und dann am fünften Tag, wenn die Bockenbläschen so richtig geblüht haben und reichlich Bockenflüssigkeit vorhanden war, dann hat man ihnen diese Bläschen entnommen und hat dann die bestimmten Menschen, die sogenannten FIPs, wie sie heute heißen, wäre in Port und Börsen, also Polizei, Beamte, Bürgermeister und alle diese Dinge, die hat man dann mit diesen großen Mengen, die sie da bekommen haben durch die Bockenbläschen der Waisenkinder, hat man die dann versorgt. Darum hat man diese Waisenkinder auch Stammimpfli genannt. Stammimpflinge. Natürlich waren etliche dabei, die gestorben sind, aber das waren ohnehin nur Waisenkinder, ja, die eine soziale große Belastung waren, um die sich niemand kümmern konnte in den größeren Städten. Das war die Geschichte. Ich darf Ihnen da erwähnen die Geschichte von La Coruña. Die spanische Großherrschaft, Weltmacht, hat damals ein Schiff losgeschickt, 1803 war das, von La Coruña, wo sie an die, das ist beschrieben genau in dem Buch Geschichte der Seuchen von Eduard Winkle, wo sie circa also an die 25 Waisenkinder auf das Schiff genommen haben und dort ist die Reise losgegangen nach Teneriffa, zur Kolonie, zur spanischen Kolonie. Und auf den Tag genau, haben sie sich errechnet, die Seeleute von damals, wurden diese dann inokuliert, diese Waisenkinder, und dann hat dann damals diesen Leuten, am fünften Tag sind sie angekommen und dort haben schon die FIPs gewartet, also Generäle, Oberste, Militär, Verwaltung, dass man mit diesen, dann hat man genug Impfstoffe gehabt. Und dann ist die Reise weitergegangen nach Mexiko, nicht also auch die spanische Kolonie. Und in Mexiko, da waren natürlich offenbar etliche Kinder schon gestorben inzwischen, hat man neue Waisenkinder dort herangeholt, vermute ich, nicht europäische, sondern wahrscheinlich einheimische. Und ist dann bis zu den Philippinen dort weitergereist, um auch dort die spanischen Verwaltung, die spanische Verwaltung, impfen zu können. Ja? Und über den Ausgang der Geschichte ist nichts bekannt, wie viele Leben nach Hause gekommen sind. Nur damit Sie wissen, was das für ein Denken war. Da war es nicht Menschenrechte, Arzneimittelprüfung, Schadensmeldungen, Arzneikontrolle. Das war Absolutismus. Das war Absolutismus, das war Vorschrift. Ja? Nun, Dr. Jenner, Edward Jenner, ein Landbader, hatte eine Idee eines Tages. Er hat beobachtet, dass seiner Meinung nach die Kuhmägd, eine bestimmte Kuhmagd, selbst mit Namen, hatte Bockenlarven im Gesicht, ist aber sonst gesund gewesen und hat gemeint, weil es auch Ausschläge am Kuhäute gegeben hatte, sie hätte die Bocken von den Kühen bekommen und beim Melken hätte sie dann die Bocken bekommen und sie hat sie überstanden. Und da hatte er die Vorstellung, das müsste ja gut sein, wenn wir von bockenkranken Menschen die Bläschen auf das Kuhäute übertragen. Na, selbstverständlich haben sich dort Bockenausschläge gebildet um Kuhäute herum. Ja? Nicht mehr. Und von diesen Kuhäutern nun wiederum hat man die neuen Bläschen genommen und dann mehrere Impfstoffe hergestellt. Das hat aber nicht gereicht, bis man dann endlich so war, dass man ganz einfach die gesamte Bauchhaut der Kälber und Kühe aufgeritzt hat und dann hatte man große Mengen von Impfstoff. Da war Eiter, da war alles, was man sich vorstellen kann, was da aufgegangen ist. Das war dann die Stammlymphe. Ja? Und so mit dieser Methode war es nun endlich möglich, nicht auf Waisenkinder angewiesen zu sein, sondern Impfstoff liefern zu können in großen Mengen. Das war einer der Begründer, dass es überhaupt die Impfstoffindustrie sich entwickeln konnte. Aber es geht noch weiter. Wie in England haben die Inokulatoren, die dadurch sehr reich geworden sind, hier habe ich Lobbyisten stehen, sind sie ins Parlament gegangen und haben die Parlamentsabgeordneten bedrängt, diese Impfung vom Gesetz her und vom Staat her hochzujubeln. Das waren Lobbyisten. Die sind direkt zu den Parlamentsabgeordneten, haben sie also bedrängt, die Methode von Dr. Jenner gut zu heißen. Dr. Jenner hat also eine riesengroße Menge Geld vom Staat bezahlt bekommen. Das war eine Arbeit der Lobbyisten. Das ist nicht anders wie heute. Das hat sich nicht geändert. Das war damals so wie heute. Ja, wo die Impfstoffhersteller zur Regierung kommen und sagen, bitte, wir haben einen neuen Impfstoff. Nun, Immanuel Kant, immerhin einer der nicht geringsten Denker in der Geschichte der Menschheit, hat, wie er davon gehört hat, das verworfen und gewarnt davor, wenn wir von Tieren Ausscheidungen in den menschlichen Körper einbringen. Und er hat also befürchtet und gemeint, das würde das menschliche Denken in einem sehr, 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 sehr schlimmen Sinn beeinflussen. Das war Immanuel Kant. Ein anderer, Albert Russell Wallace, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, ein Zeitgenosse und von Charles Darwin und ein ganz großer Denker. Man sagt ja sogar, dass Charles Darwin von Russell einen Großteil seiner Überlegungen bekommen hat. Der hat in wenigen Jahren nachgedacht und ist dann zum entschiedenen Impfgegner geworden. Ein ganz großer Denker, Russell Wallace. Und hat also mit Hilfe der damals schon vorliegenden Statistiken von den Großstädten in England nachgewiesen, dass durch die Bockenimpfung mehr Menschen erkranken als durch die Bocken selber. Das hat also der Russell Wallace nachgewiesen. Er ist ein entschiedener Kämpfer geworden, dass man also überhaupt diese Methode anwenden soll. Das also mal zur Vakzination. Und das alles Entscheidende war aber dieser Mann. Napoleon hat bei seinen Kriegszügen in Syrien, Ägypten, wo er also mit den Engländern um Arabien gekämpft hat, dass dieses Treiben der Inokulatoren bei den osmanischen Sklavenhändlern beobachtet. Er ist dann zurückgekommen und die englischen Inokulatoren, wo das Geschäft schon riesengroß war, hat er sich überzeugen lassen, dass das sehr wichtig sei. Die gleiche Idee, ja, dieselbe Idee, Die Gesunden bleiben und die Schwachen, die Kränken waren ohnehin nur eine große Belastung, für, gerade für Napoleon, das ist selbstverständlich. Er hat alle, zunächst in allen Krankenhäusern Impfpflicht angeordnet, dann die Kinder und erst zuletzt seine Soldaten. Da hat er ein bisschen heikel gehabt, da darf keine geben. Nun, bei den damaligen Methoden war ungefähr so, dass unter 100 Geimpften mindestens eine Handvoll gestorben sind und eine weitere zwei Hände voll waren eben erblindet, taub und so weiter. Ja. Aber damit hat er etwas getan, er hat das zur Impfpflicht gemacht, wie die Wehrpflicht. Ab dem Moment hat Napoleon das als Wehrpflicht, als Impfpflicht, als Zwangsimpfung angeordnet. Er praktisch hat den Grund gelegt für die Impfung schlechthin. Das war ein Staatsakt. Das war ein Hoheitsakt. Das war nicht eine medizinische Anordnung, sondern das war Pflicht für alle. Wie er, derselbe Mann, der die allgemeine Wehrpflicht eingeführt hat. Ja? Also ohne diesen Mann hätte es auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht geben können, weil nicht so viele Soldaten gewesen wären. Damals hat es ja nur die Söldner gegeben. Ja? Es hat schon vereinzelt, Friedrich II. Hat ja auch gesammelt und die haben die Leute zusammengetrieben irgendwo. Aber allgemeine Wehrpflicht, das stammt von Napoleon. Dieser Mensch mit dieser Mentalität, der Millionen von Menschen hinschlachten ließ, der hat die Impfpflicht eingeführt. Wie zum Beispiel Bayern, und mit ihm zusammen war, haben sie in Tirol, wie sie erobert haben, Tirol als erstes die Männer geimpft. Ja? Um weitere Soldaten zu rekrutieren, und zwar die Gesunden, die Starken. Also, damit wir wissen, woher das Ganze kommt. Und, das habe ich Ihnen schon erzählt, die Zeit war damals, der hat das noch nicht geboren, die Holberten, und wer die Pocken überlebt hat, war dann dran. Es ist allerdings so gewesen, dass man auch zu der jener Zeit damals etwas geübt hat, nämlich Pocken kaufen. Pocken kaufen hat geheißt, wenn irgendwo mehr Pockenfälle waren, hat man bestimmte Kinder hingeschickt, damit sie mit ihnen im Bett schlafen, sich eng zusammen sind und damit sie auch die Pocken kommen und die wollen wissen, überleben sie oder nicht. Und so ist auch Maria Theresia, zwei Söhne hat sie ja verloren durch die Pockenimpfung, weil für die Dynastien war es wichtig, dass ihre Linie weitergeht. Und sie mussten wissen, wer kriegt Schlesien, wer kriegt Sizilien, wer kriegt die Bourbon und so weiter. Also darum waren sie sehr interessiert, dass ihre Linie immer weitergeht. Und die sogenannten Masernpartys, die heute immer wieder diskutiert wird, nach dem gleichen Prinzip. Das war ein rein naturalistischer Gedanke. Da ging es nicht, einen Schaden zu vermeiden oder ein Individuum, das hat es nicht gegeben, sondern im Sinne des Ganzen war es notwendig, dass wir solche Überlegungen durchgeführt haben und solche Experimente durchgeführt haben. Hat übrigens nie funktioniert. Der eine hat Pocken gekriegt, der andere nicht. Das muss man außerdem so anders bringen. Nun, die Leute, die nun ihre Kinder gestorben waren durch die Impfung, haben das nicht verstanden, die Menschen, die blind waren, die jetzt taub waren. Sie sind auf die Straße gelaufen in Paris und haben geklagt. Und man hat den Leuten erklärt, das ist zu eurem Schutze. Das ist zu eurem Schutze. Die Kranken waren weg und dann haben wir etliche Jahre keine Pocken mehr gesehen. Also, ihr seid jetzt alle geschützt. Auch die Vorstellung, Kranke stecken an und wenn man die absondert, dann sind wir geschützt. Ja? Also ein sehr, sehr naturalistisches, primitives Denken. Aber das war damals das Denken. Ja? Das war damals Staatssache. Und darum hat man den Namen gekommen, Schutzbockenimpfung. Wir führen das zu eurem Schutze durch. Dass dabei so viel Unheil entstanden ist. Und ich habe vor circa 12 Jahren war ich in Ljubljana zur Universität eingeladen. Da haben die Slowenen zum ersten Mal eine Veranstaltung gemacht, wo also verschiedene Autoritäten gesprochen haben über Impfungen. Ich war eingeladen, dort zu sprechen. Und ich war ein Riesenhörsaal. Das war also die ganze Universität versammelt und viele Studenten. Und ich habe erklärt, durch die Pockenimpfung sind Millionen von Menschen zugrunde gegangen oder siech geworden. Und dann steht ein Herr auf, ganz groß, und ich wusste, sein Erscheinen, das ist seine Autorität. Und ich habe erfahren, der war einmal Gesundheitsminister, einmal Rektor der Medizinischen Universität. Und steht er auf und sagt zu mir, wie kommen Sie auf diese Zahlen? Also seit Impfungen überhaupt sind Millionen Menschen, wie kommen Sie auf solche Zahlen? Und dann habe ich gesagt, allein schon die Pockenimpfung. Daraufhin ist dieser Mann von großer Statur und Ansehen ist zusammengesackt. Er hat gewusst, er hatte recht. In der Pause ist er auf mich zugegangen und unterhält sich mit mir und sagt, und Sie sind also ein Arzt, der sich an das Prinzip primum nihil nocere zuallererst nicht schaden. Und dann war ich etwas verlegen, so, das hat er so ein bisschen süffisant gemeint. Ja? Sie sind also einer, der sich an das primum nihil nocere hält. Ich habe kurz gestockt und gesagt, ja. Darauf sagte er mir, ich beneide Sie. Ich beneide Sie, Herr Kollege, dass Sie danach das so leben versuchen. Ja? Das hat mich also sehr, sehr, sehr bestärkt an, ein ganzes Leben lang weiterzumachen. Sie sehen hier, es hat also 1856 ein Schutzbockenzeugnis, das ist bemerkenswert, muss man nachdenken, da wurde also, diese Person wurde geimpft, am Datum genau, ja, und ist am 7. Tage nach der Impfung, musste er erscheinen wieder beim Impfarzt. Die Impfärzte waren Militärärzte und später Amtsärzte, eigene Impfärzte. Es war nicht den allgemeinen Ärzten überlassen, zunächst. Ist dann wer größer, dann mussten auch die anderen. Müssen sogar Hebammen haben dann Bocken geimpft. Und wurde mit dem Schutzbocken geimpft worden und hat die Schutzbocken ordentlich überstanden. Mit diesem Zeugnis konnte er eine Stellung bekommen, konnte er einen hohen Staatsposten bekommen, weil er die Bockenimpfung überstanden hatte. Ja? Also es gibt Parallelen heute, es gibt Kinder, die dürfen nicht mit zum Wandertag in Österreich, wenn sie nicht gegen Zecken geimpft sind, aber da hier ist es umher gegangen. Er hat sie ordentlich überstanden. Wenn er sie nicht ordentlich überstanden hat, erblindet, gaub, krank, entstellt, dann hat er das Zeugnis nicht bekommen, nur die Gesunden, die es gesund überstanden haben. Ja? Das muss man also zurückdenken, sonst verstehen wir das Ganze nicht. Dann war es bis in Österreich bis 1973, also praktisch die europäischen Fürsten haben das den Napoleon danach gemacht, auch Impfpflicht angeordnet, das können wir auch, Wilhelm und alle, wie sie geheißen haben, die Kaiser und Josef in Österreich, die haben das dann auch gemacht, ja. Und damit war die Impfpflicht eingeführt. Damit war sie Pflicht und damit war sie Teil des Gesundheitswesens. Das heißt, in jedem Bundesministerium, in jeder Landessanitätsbehörde, in jedem Bezirk oder in Deutschland heißt Landkreis in der Verwaltung, gibt es ein Impfreferat. Damals ist also das Impfwesen etabliert und errichtet worden. Das gibt es bis heute. Das ist Teil der Gesundheit, das ist Teil des Gesundheitswesens, sodass wir meinen, das gehört dazu. Aber das war Hoheitsakt. Das darf man nicht vergessen. Das war nicht als medizinische Behandlung oder als medizinische prophylaktische Eingriff, sondern das war einfach ein behördlicher Akt. Das hat gar nichts mit Medizin zu tun gehabt. Ja? Und ich erlaube mir jetzt schon anzukündigen, am Ende des Vortrages, die Impfung hat mit Medizin nichts zu tun. Ja? Das wird uns aber anders erzählt. Ja? Ein Freund von mir hatte 4 Töchter und das Jüngste war gerade 1 Jahr alt, war sie zum Bockenimpftermin bestellt. Und der Vater ist selbst hingegangen mit seiner letzten kleinen Tochter, sie war 1 Jahr alt, bitte den Amtsarzt vielleicht nicht zu impfen, denn sie hatte gerade einen Brechdurchfall und war sehr geschwächt. Ob das nicht doch gut sei, wenn wir es jetzt verschieben, die Impfung. Der Amtsarzt erklärte, das muss sie aushalten, weil das war Pflicht, das muss sie aushalten. Am nächsten Tag war das Kinderl mit Blutflecken bedeckt tot. Sie hat es nicht ausgehalten. Aber da, so haben die Menschen gelebt damit. Ja? Das war dann kollektives Bewusstsein. Nun, der Schutz durch die Impfung war also nicht, weil bestimmte Vorgänge im Körper uns gesünder gemacht hätten, sondern ganz einfach, weil die Schwachen weg waren. Das hat auch eine moralische Wirkung. Wenn wir weniger Kranke haben, fühlen wir uns natürlich auch umso besser. Aber, das sollen Sie auch wissen, heute glauben wir wegen der Antikörper. 100 Jahre bis 1906, als dann Paul Ehrlich die Theorie von den Antikörpern publiziert hatte, und Emil von Behring die Theorie vom Antitoxin publiziert hatte, Bis dorthin hat man den Leuten erklärt, die Bockenimpfung wirkt deswegen schützend, weil wenn wir die Bocken hineintreiben, so war die offizielle medizinische Stellungnahme, dann geht sie nach innen und wenn sie dann herauskommt, die Krankheit über die Bockenausschläge, dann ist die Krankheit raus. Das war 100 Jahre die Theorie des Schutzes und damit bist du geschützt, hat man den Menschen erklärt. Nun, die Schwachen haben es nicht ausgehalten. Erst Paul Ehrlich um 1900 hat die Vorstellung von Antikörpern, eine reine Theorie, ein reines Modell, eine reine Spekulation veröffentlicht. Zu dieser Zeit hat es kein Mikroskop gegeben, das je Antikörper, was wir heute Antikörper nennen, also Immunglobuline, in Wirklichkeit sind es ja nicht einmal Antikörper, sondern Immunglobuline, die im Blut vermehrt auftreten, die vom Organismus gebildet werden. Immer, bei jeder akuten Krankheit, entstehen im Körper Immunglobuline, die diese oder jene Aufgabe zu verrichten haben. Ja? Nach Diphtherie, nach Masern, nach Lungenentzündung entstehen immer eine Reihe von Immunglobulinen, die beteiligt sind am Abbau von kranken Zellen. Ja? Nichts anderes. Und das Gleiche war mit Antitoxin. Ja? In Wirklichkeit hinter diesem menschlichen der menschlichen Sehnsucht, geschützt zu sein, das ist eine alte menschliche Sehnsucht. Teresa von Avila schreibt schon in ihren Schriften, wir mögen doch ein Antigift entwickeln gegen unsere Sünden, wenn wir doch ein Antigift in unserem Körper hätten. Das war schon, also im Altertum hat es das schon gegeben. Aber später haben die Toxikologen nachgeforscht, und haben das nie bestätigen können. Und was wir heute Antikörper nennen, sind eben die Immunglobuline des Immunsystems, die immer gebildet werden und von denen wir zahllose verschiedene haben und die nicht spezifisch sind. Darum haben wir können wir heute noch immer nicht zwischen Röteln und Masern Antikörper unterscheiden. Die sind sehr ähnlich. Also da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Aber diese Theorie war bestechend. Ich habe Antikörper in mir und damit, wenn dann das nächste Krankheitsagens in meinen Körper eindringt, dann stehen die Antikörper bereit, so ungefähr die bösen Angreifer und drinnen sind brave Schutzengel und die kämpfen einen Kampf, weil sie das im Labor nachvollziehen konnten. In der Eprovete, da waren Präzipitate oder Hämolyse und damit haben sie gemeint, so spielt sich im Körper ab, so spielt sich natürlich im Körper nicht. Es ist wesentlich umfangreicher, was da passiert. Nun, der Impfglaube. Jetzt müssen wir uns erklären, warum haben die Menschen das geglaubt? Warum haben sie es so geglaubt? Ich muss da kurz zurück. Beim Antitoxin hat 1944 noch jemand geschrieben, die Frohbotschaft von der Serumtherapie. Nicht? Die Antitoxintherapie heißt ja auch Serumtherapie. Man hat ja gemeint, mit der Serumtherapie können wir jetzt alle Krankheiten heilen. Ja? Die frohe Botschaft hat man geschrieben. Ja? Und das müssen Sie wissen, da steckt ein ganz großer Glaube dahinter. Nicht? Julius Caesar sagte schon, was wir glauben, da, was wir wünschen, das glauben wir gerne. Nicht? Quid credimus, volumus libenda. Nun, da ist gekommen, 19. Jahrhundert mit den Entdeckungen, 18. Entdeckungen, nicht? Und die Technik fortschritt. Dann Krankheiten hat man entdeckt und Länder hat man entdeckt. Und das war eine ganz große Euphorie, dass wir jetzt bald alles können, ja, und auch der Machbarkeitsglaube, dass wir bald alles können. Und da hat man diese Theorie, diese bestechende von den Antikörpern, die in Wirklichkeit, wenn wir nachdenken, völlig, völlig ohne jede Basis ist, das gibt es ja nirgends. Sonst müsste ein Alkoholiker beim nächsten Mal, wenn er Alkohol trinkt, sofort Antikörper gegen den Alkohol haben, ne, zum Beispiel. Also. Nun, insbesondere im Bereich des Humanismus hat man also diese Theorien besonders gerne aufgenommen. Es gibt heute weltweit verschiedene Vereinigungen, die also dem Impfgedanken, also ihr ganzes Vertrauen, blindes Vertrauen schenken. Es geht nicht um den Impfgedanken, denn das Wissen ist nicht da. Und wer darüber nachdenkt, kommt zu anderen Resultaten. Nun, war natürlich die Sache, schützt die Impfung, so wurde uns immer erzählt. Nun haben die Franzosen haben neben dem Bockenimpfstoff das Mutterland der Impfungen natürlich durch Napoleon, das Louis Pasteur-Institut, zurückgehend, haben sie dann als erstes den Tetanus-Impfstoff entwickelt gegen Wundstarrkrampf. Ja? Und es, ab 1936 sind alle französischen Soldaten geimpft worden. Und ab 1940 Frauen, Kinder, Zivilpersonen, alles. Ab 1940, und interessanterweise, 1940 hat es in Frankreich, obwohl dann bereits das erste Jahr der Impfpflicht war, da waren also 1940 300 Tetanus-Tote und das wurde systematisch pflichtmäßig geimpft. Und heute ist in Frankreich noch Impfpflicht gegen Tetanus. Was war? 41 ist aber die Zahl der Tetanus-Toten auf 350 angestiegen, 42 auf 450, 43 auf über 700 Tote durch Tetanus, also Tetanus-Tote. Und 1944 über 800 Tetanus-Tote. Obwohl vorschriftsmäßig, pflichtmäßig die Franzosen geimpft sind. Also kann man nur sagen, warten auf den Impfschutz. Aber das wurde getan, das war eingeführt und das wurde gemacht. Das muss sein, unter dem Gedanken des Hoheitsaktes. Ja? Und interessanterweise, wenn Sie diese Kurve anschauen, bis 1950, ist diese Kurve allmählich zurückgegangen. Nicht sehr allmählich, aber hier ist sie angestiegen und hier wurde weiter geimpft. Das war der Zweite Weltkrieg und 1944 die Schlacht an der Normandie. Wo also hunderttausende Menschen vernichtet wurden, natürlich Soldaten, die Hunger gelitten haben, das ist die Voraussetzung überhaupt, dass der Tetanus ausbrechen kann. Und dann wurde die Getreidefelder, die Landwirtschaft, die Verkehrswege, die Versorgung, das war vernichtet. Das hat also als Hunger nach dem Krieg gegeben. Die Schweiz hat diese Entwicklung nicht durchgemacht. Da war von 1920 bis 1944 immer eine gleichbleibende Kurve an Tetanus-Toten gegeben. Hier war es so und ähnlich hier war es auch in Deutschland. Auch eine Zunahme mit Beginn des Krieges und erst deshalb, dass er die gleiche, die Impfung selbst hat da überhaupt keinen Effekt gehabt. Etwas, was wir hier völlig außer Acht gelassen haben, bis erst 1976, bis in Österreich das Impfschadengesetz eingeführt wurde. Ja? Man hat also die Impfkrankheit, dass jemand durch die Impfung krank wird, das hat man hingenommen. Ich war einmal bei einem Symposium von homöopathischen Ärzten, da haben wir über Erkrankungen des Nervensystems gesprochen. Da haben vor mir 5 Ärzte erzählt von der sogenannten postvakzinalen Enzephalitis. Also alle haben erzählt, wie gut sie die Sache hingekriegt haben mit Helleborus und mit Stramonium und mit Cuprum und mit Zinkum und die geheilt sind bei akuter Enzephalitis, bei der Postvakzinalen. Aber keiner der homöopathischen Ärzte ist auf die Idee gekommen, die Impfung in Frage zu stellen. Sondern die Impfung ist da, aber es gibt natürlich gibt die postvakzinale Enzephalitis, die Enzephalitis nach Impfung. Das ist einfach so. Als ob wir das haben müssten. Ja? Ja? Also, das hat man Impfkrankheit. Das ist Impfkrankheit. Die Impfbefürworter, die Impfbetreiber sagen Impfreaktion. Das heißt, wenn ein Kind nach einer Impfung etwa Atemaussetzer hat oder einen Krampfanfall oder 24 oder 48 Stunden hochfiebert und schreit, sagen sie, das ist eine Impfreaktion. Ja? Die Impfen bezweifeln oder sogar entgegen sind, die sagen, das ist eine Impfkrankheit. Selbstverständlich, das sind verschiedene Sichtweisen. Der die Impfung will, sieht das nicht als Krankheit, als Nachteil. Der sieht nur, jetzt sind wir geschützt. Ja? Und daher, der Impfschaden ist ein behördlicher Begriff, der heißt ja nur, dass wenn bei einem Impfschadensanerkennungsantrag ein Impfschaden Geld ausbezahlt wird, das erst dann, wenn es anerkannt wird von der Behörde, dann heißt das Impfschaden. Aber in Wirklichkeit handelt es sich immer um Impfkrankheiten. Ja? Warum werden wir nach der Impfung krank? Das müssen wir uns durchüberlegen. Was passiert, wenn wir von einem anderen Krankes in unseren Organismus hineingeben? Heute passiert es durch die Injektionen, nicht mehr durch Einritzen und Auftropfen, sondern Stellen. Als erstes einmal müssen wir bedenken, dass das von einem anderen Menschen ist. Das heißt, ein anderes Wesen, das wissen wir von der Transplantationsmedizin, dass selbstverständlich Abstoßungsreaktionen kommen und je jünger der Mensch, umso eher, weil das Immunsystem des jungen Menschen anders reagiert als das alten. Aber auch von anderen Zellen, HeLa-Zellen. Weiß jemand, was das heißt, HeLa-Zellen? Das war eine Dame, Henriette Lacks, die hat Krebs gehabt, Lungenkrebs, und von dieser Dame haben wir noch immer, die wuchern noch immer diese Krebszellen. Da hat man immer wieder Impfstoffe hergestellt, aus diesen, von diesen HeLa-Zellen. Oder auch von Rhesusaffen, bei der Entwicklung der Polio-Impfung. Da hat man beinahe bald alle Rhesusaffen umgebracht gehabt, bis sie einen Impfstoff entwickelt haben, weil sie dann nur die Affen verwenden konnten. Weil nur der Affe das gleiche Zuckerstoffwechselsystem hat wie der Mensch. Die Kaninchen waren da ungeeignet. Ja? Und schließlich auch menschliche Embryonen. Die Rödelimpfstoff, der geht noch immer zurück auf zerstückelte menschliche Embryonen, wo wir das sogenannte Virus, was wir vermuten, was wir bis damals noch gar nicht gewusst haben, wie das wirklich ausschaut, das Ganze, einfach dort gezüchtet hat. Für den Polio-Impfstoff hat man aus Australien und Ostamerika und Westamerika genommen, von Kranken, die Polio hatten. Und so hat man dann begonnen. Und dann wird das auf Fremdeiweiß gezüchtet, Hühnerei. Ja? Das heißt also, wir haben dann kranke Ausscheidungen, Fremde. Und von diesen, da sind ja noch die Gene drinnen, die Viren, die Informationsträger, irgendwas Fremdes hinein und noch dazu von Kranken. Natürlich muss, damit das Ganze nicht wild wuchert und verfault, muss man da etwas stoppen. Da kommen dann, hat man 7 Jahrzehnte Thiomersal genommen, das Quecksilber-Sulfur-Verbindung, aber heute kommen dann Antibiotika dazu, Desinfektionsmittel und. Ja? Und dann noch Adjuvantien, die deswegen, wie Aluminiumsalze, die deswegen eine große Rolle spielen, weil sonst die Immunglobuline gar nicht ansteigen, dann können die Impfstoffhersteller gegenüber der Behörde sagen, es entsteht Wochen nach der Impfung ein wunderbarer Antikörperanstieg. Ja? Das hat aber noch nichts zu tun mit Schutz, aber damit erklären sie uns für immun. Ja. Gut, Krankheiten ausrotten, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Ich bin bald fertig, weil wir müssen drüber reden auch, aber ich möchte nur einige Gedanken einmal Ihnen sagen, die zum größten Teil leider gar nicht bekannt sind. Ja? Ich habe das 20 Jahre geforscht jetzt. Es beginnt einmal, die WHO, hören Sie immer, sie hat, durch die Impfung haben wir die Pocken ausgerottet. Ja? So hören wir es immer wieder. Impfungen ist eine der größten, erfolgreichsten Einrichtungen der modernen Medizin. Ihr haben wir zu verdanken, dass die Pocken ausgerottet wurden und die Cholera und die Seuchen und so weiter. Und wir verdanken wir die erhöhte Lebenserwartung. So wird uns immer erklärt. Ja? Und jetzt haben Sie noch Ausrottungsprogramm von Polio und auch Masernausrottungsprogramm. Nun, ein bisschen nachdenken. Wir können Krankheiten nicht ausrotten, denn Krankheiten sind die Folge von Schädigungen, von Hunger, von Vergiftung, von Verbrennung, von Überhitzung. So entstehen die Krankheiten, aber uns wird erzählt, als seien das eigene Wesen. Früher hat man den Krankheitsbegriff gehabt, ein Dämon hat uns erfasst und wenn der Dämon mich verlässt, dann bin ich wieder gesund. An diese Stelle ist dann das Virus getreten. Der Begriff Virus kommt aus dem Altertum, den hat der Publius Celsus, hat diesen Begriff geprägt, weil er gemeint hat, wenn ein Hund, der böse ist, und wenn der dich beißt und mit seinem Speichel berührt, dann gibt er das Tollwutgift ab. Dann wirst du auch selber tollwütig, also tollwütiger Hund. Und das Virus hat er so genannt. Da hat man von Virus und Bakterien im heutigen Sinne überhaupt nichts gewusst und nicht einmal daran gedacht. Ja? Jedenfalls auch hat man die Krankheiten genannt Geißeln der Menschheit. Das haben Sie auch gehört. Ja? Das waren also buchstäblich eigene Wesen, die Pocken. Die Pocken waren eigene Wesen. Das war etwas eine Allegorie für Dinge. Nicht? Das hat ja damals überhaupt nur 3 Krankheiten gegeben. Die Syphilis, die Tuberkulose und die Pocken. Also nach der Nosologie von damals. Ja? Und schließlich, als wären Krankheiten eigene Wesen. Und wir können die Krankheiten mit einem Impfstoff, nicht? Und Paul Ehrlich hatte gemeint, mit dem Impfstoff, mit den mit den Magic Bullets, mit den Zauberkugeln, hatte die gemeint. Die Antikörper hat er auch Zauberkugeln genannt, den stehenden Körper. Ne? Das waren alles Spekulationen. Ne? Und dann schließlich das Virus. Und jetzt noch einmal, die Sozialmediziner haben dann in unserem Jahrhundert dann endlich die Sache geklärt. Ja? Die Ausrottung der Tuberkulose, ja, die können wir nicht verstehen. Hier sehen Sie von Thomas McKeown der Ursprung der menschlichen Krankheiten. In den englischen Großstädten auf 1 Million Einwohner 4000 Tuberkulose-Toten um 1840. Um 1860 waren es nur mal 2500 und 1880, wo Robert Koch das Tuberkelbacillus zum ersten Mal gesehen hat, waren es nur mehr 2000. Warum ist das so zurückgegangen? Das war die Erfindung der Dampfmaschine. Das war die Erfindung des thermoelektrischen Prinzips von Siemens, wo also Eisenbahnen, Versorgung, Wohnungen, Häuser, Nahrungsmittelversorgung begonnen hat. Und jetzt hören Sie zu. Diese Kurve ist weiter hinuntergegangen. 1000 waren es nur mehr vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, Beginn des Zweiten Weltkriegs, und 1940, als dann Jan Fleming die Entdeckung mit dem Penicillin gemacht hatte, 1940, waren wir nur mehr bei 500 Toten statt 4000 Toten pro Million Einwohner in den Großstädten. Und erst 1950 haben wir die BCG-Impfung gegen Tuberkulose eingeführt. Da hat sie überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ja. Und uns erzählen Sie, seit der Einführung sind die Tuberkulose zurückgegangen. Ja? Dass man einfach hier abschneidet. Die Ursache des Zurückganges der Seuchen war also mitnichten die Medizin, sondern ausschließlich die soziale Situation. Ausreichende Ernährung, menschenwürdige Wohnen, Sauberkeit, Friede und, und. Während des Zweiten Weltkriegs ist es ja kurz dann noch einmal angestiegen und dann war Ende. Also aber so werden wir auf eine Richtung hin reduziert, unser Horizont richtet sich ausschließlich auf die Impfung und alles andere blenden wir aus. Das ist heute ein großes Dilemma für alle Ärzte. Wir lernen den Befund, wir lernen die Diagnose, aber nicht, was war davor. Was war davor und warum ist das heute nicht mehr? Diese Fragen werden gar nicht gestellt, auch wenn Sie ins Spital kommen. Wird der Befund gemacht? Scheinheilbar wird irgendeine Anamnese geschrieben, aber im Prinzip ist eigentlich nur das, was wir von Befunden haben, von Relevanz. Ja? Nun, es haben viele Denker ganz früh schon durch die ganzen 2 Jahrhunderte Impfung sich gegen die Impfungen ausgesprochen, Menschen, die nachgedacht haben. Die Impfungen kommen von den Machern. Das kritische Hinterfragen und das Nachdenken kommt von den Denkern. Immanuel Kant habe ich schon erwähnt, Immanuel Kant, der also davor gewarnt hat, das hat ganz schlimme Folgen für die Menschheit, hat er damals sich überlegt. Dann Russell Wallace, habe ich Ihnen schon gesagt, dieser große englische Denker und Philosoph und Naturwissenschaftler, der hat das bezeichnet als einen unerlaubten Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das heißt, wir alle sind Personen, und ich kann nicht hergehen und sagen, damit wir weniger Masern haben, werden wir alle impfen und nehmen in Kauf, dass einer von ihnen eine Lungenentzündung kriegt oder ein anderer stirbt. Oder Gehirnhautentzündung oder Gehirnentzündung. Das ist einfach ein unerlaubter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Wir sind einmalige Personen, die es nur einmal gibt. Und das kann mir niemand sagen, ich muss das tun, ich muss nicht, dem müssen wir opfern. Das tun wir nicht, ja. Aber die Soldaten, die Militaristen haben so ein Denken, weil die sagen, gut, wir führen jetzt eine Schlacht, von 30.000 Soldaten müssen wir 5.000 in Kauf nehmen, das ist so, ne, das ist Krieg. Aber mit der Heilkunde, da haben wir es nicht mit Krieg zu tun. Wir haben nicht, die Krankheit ist nicht unser Feind, sondern das Unwissen ist unser Feind. Ja? Jedenfalls, Bernard Shaw, einer auch der ganz großen Denker des 20. Jahrhunderts, der war glühender Sozialist, ein echter, reiner Sozialist, der hat also das auch geschrieben drüber, nachvollziehbar, seine Überlegungen. Der hat das furchtbar bekämpft. Und er hat eben auch festgehalten, dass die Ärzte das nicht zugeben. Und dieses Phänomen, ich habe mit einer von Ihnen schon gesprochen, erklärt er, eher sterben reihenweise 100 von Menschen im Land, bevor ein Arzt aus seinem Arztverpflichtung gegenüber seinem Stand ausbricht. Ja? Also die Ärzte müssen da zusammenhalten. Ja? Nun, Mahatma Gandhi, Ihnen auch nicht unbekannt, gewaltloser Widerstand, der hat es also erlebt, dass also die Inder sofort von den Engländern geimpft worden sind. Ja? Mit den gleichen Zielen wie Napoleon selber. Nur damit Sie wissen, ich habe jetzt beinahe den Kneipp vergessen, mein ganz großer, inniger Lehrer immer wieder für mein Leben, der hat sich furchtbar beklagt und schreibt auch in seinem Buch, dass der Impfzwang etwas fürchterlich, dass der Staat anders handeln müsste. Und er hat den Müttern gesagt, bitte Mütter, gebt eure Kinder ordentlich zum Essen und haltet sie sauber. Dann braucht vor der Bocken keine Angst zu haben. Das war ein großer Heilkundiger. Ja? Aber nur damit Sie wissen, es waren nicht nur solche Denker, sondern auch ganz große Ärzte, einer der größten Ärzte in Europa, in Österreich besonders, der Lorenz Böhler, das war jener Pionier der Unfallchirurgie. Derjenige, der also die Unfallchirurgie völlig reformiert hatte, unglaublich hat sich durchsetzen müssen. Er war also im Krieg, im Lazarett und so weiter und hatte seine Erfahrungen gesammelt. Und das, da waren überaltete Vorstellungen von der Wundversorgung und von Knochenstützung und so weiter. Das hat er alles reformiert. Und der hat auf seinem Spital, in seinem Unfallspital, wo es also nur Verletzte immer gibt, die Tetanusimpfung nicht durchgeführt, weil er längst durchschaut hatte und gesehen hatte, dass es nie geholfen hat. Also wann immer Denker, das ist also nichts Neues. Nun, die Industrie, wie es Emil von Behring gemacht hat, der hat ganz einfach seinen Impfstoff an alle Spitäler Europas verschickt, mit der Dosierung, so viele Einheiten, internationale Einheiten von diesem Serum sind zu geben und das war dann zu geben. Der hat das geschafft und mit den Impfungen ebenso. So, jetzt dann noch etwas, vielleicht ein Gedanke, der uns dann vielleicht doch noch mehr überzeugt. Heute ist in Österreich so, wahrscheinlich in Deutschland nicht anders, dass bis zum 9. Lebensmonat, das Kind, das hier geboren ist, und bis zum 9. erhält, wird gegen 10 Krankheiten geimpft. Das heißt, mit 9 Monaten muss ein Säugling oder ein Kleinkind dann später 10-mal geimpft sein, damit es geschützt ist. Denken wir uns ein bisschen nach. Es muss gegen 10 Krankheiten geschützt sein. Heute in der Zeit, wo wir Sauberkeit haben, Ernährungen haben, Wohnungen, Kleidung, soziale Voraussetzungen, dass die Mutter daheim bleiben kann oder zumindest Pflegepersonen da sind, wo wir gesunde Wohnungen haben mit Zentralheizung, Fließwasser und, und. Da musst du gegen 10 Impfungen geschützt sein. Und am Ende des zweiten Lebensjahres hast du alle Auffrischimpfungen eingeschlossen, 42 Mal dein Kind geimpft. Nach dem Motto, je mehr geimpft, umso gesünder wärmer. Also, mit 3 Impfungen darf vielleicht im Frühjahr, wenn es warm ist, vielleicht ein bisschen hinausgehen. Aber mit 7 Impfungen kannst du schon zum Kinderspielplatz gehen. Ja? Aber mit 17 Impfungen, dann bist du einigermaßen geschützt und es werden noch mehr Impfungen dazukommen. Also, da sieht man, was das für ein quantitatives Denken ist. Aber es ist nicht ein quantitatives Denken, sondern nachdem der Bockenimpfstoff und die Bockenimpfung das billige, sichere Geschäft war, wo Milliarden umgesetzt wurden, nicht? Bis 1967 hat die WHO weltweit alles durchgeimpft, das waren also knapp 3 Milliarden Menschen. Überlegen Sie mal. Ja? Und dann haben sie entdeckt, ab 1950 sind dann alle Jahre neue Impfungen herausgekommen. Keuchhusten, Diphtherie, Polio, Hepatitis B, HIV und. HIV, HIV, HP, also HIV haben sie noch nichts. Das dürfen sie nicht, weil das HIV brauchen gewisse Leute. Aber Gebärmutterhalskrebs und es wird Herpes Zoster und. Also, was es nur möglich gibt, wird an Impfstoffen. Und das sollen Sie auch wissen, dass ein Teil der Impfstoffe in den KZs entwickelt wurde, wo man genug Versuchspersonen hatte. Ja? Das war insbesondere im KZ-Buch. Wie heißt das Buch? Ja, dort ist das. Also dort habe ich dokumentiert, habe ich Dokumente. Also jedenfalls die Idee, dass je mehr gesund dabei hatte, nehmen die Kinder, die Krankheiten der Kinder zu. Fettsucht der Kinder. Jedes fünfte, sechste Kind ist fettsüchtig. Rheuma. Unglaublich, mit 12 Jahren haben die schon zerstörte Gelenke. Wir haben Allergien, Asthma, Heuschnupfen, schwere Formen von extremen Hauten, allergischen Hauterkrankungen. Diabetes, jedes Monat, allein in Österreich kommt ein Kind dazu, das im zweiten, dritten Lebensjahr an Diabetes erkrankt. Leukämien und. Die Krankheiten nehmen ständig, die Kinderkliniken sind ums Dreifache größer als zu meiner Zeit, wie ich fertig war im Studium. Die sind voll erkältungsanfällig am laufenden Band, ein Konsum von Antibiotika. Die psychischen, jedes zehnte Kind in der Stadt nimmt heute Psychopharmaka. Sind sie gesünder geworden durch die 10 Impfungen, durch die 17 Impfungen? Wir müssen wieder denken lernen, nicht? Hahnemann hat geschrieben in seinem Buch Organe der Heilkunst, Aude sapere, aude, wage zu denken. Das war aber nicht von Hahnemann, sondern von Horaz. Horatius hat das schon geschrieben. Und Schiller hat es übersetzt, wage zu denken, also erkühne dich, weise zu sein. Das geht nicht, aber die Propaganda, die läuft. Und warum an die Impfung so fest noch gehalten wird, ist deswegen, weil es Standteil des Gesundheitswesens ist, das Impfwesen. Das heißt noch einmal, jeder Amtsarzt, jede Behörde, überall ist das Impfreferat dabei. Und somit ist das Bestandteil unseres Menschseins. Und es kommt eine jetzt gerade beginnen weltweit. Ich habe also bin jetzt eingeladen, in Luxemburg zu sprechen, ich bin eingeladen, in Budapest zu sprechen, in natürlich in Südtirol. Also das erwacht momentan. Weil zugleich auch die demokratischen Gedanken und auch diese Menschenrechte erst heute erkannt werden. Bei den Impfungen ging es nie um Menschenrechte. Allein schon der Name Impfling, das ist bitte eine Person. Es hat in Graz einen Gerichtsprozess gegeben, wo also die Berufungsrichter erkannt haben, dass eine Impfung eine persönliche Entscheidung ist, und zwar eine höchstpersönliche Entscheidung, entsprechend dem Recht, dass ich aufgeklärt werden muss und es verstanden haben muss. Das findet heute alles nicht statt, sondern Impfen schützt. Das hören wir und so unterliegen wir dem. Und so werden die Ärzte ausgebildet. Und so wurde ich ausgebildet. Und ich habe auch meine Kinder geimpft, die ersten, später nimmer. Also nur damit man nachdenken. Ich komme zurück zum Schluss, damit es auch jetzt einmal einen positiven Ausgang findet. Sie sehen hier einen Baum, das Leben in Fülle. Der blüht. Der blüht, die Blüten, das sind Bienen, das sind Käferlein, Vogeln sind da drinnen, die haben ihre Nester drinnen. Und hier ist die ideale Voraussetzung für das Leben, in einem ganz bestimmten Klima, bei uns in der Steiermark. Jetzt können Sie das sehen in der Steiermark oder in der Wachau entlang der Donau. Diese blühenden Bäume, wenn alle Lebensbedingungen dafür ideal vorhanden sind, das Klima, die Feuchtigkeit, das Wetter, der gesunde Boden. Nur wenn wir hier einen Eingriff machen, irgendwo trennen wir eine Wurzel durch oder geben wir Chemie an den Wurzelstock, dann wird sich was ändern. Dann haben wir zwar was gemacht, aber dürfen wir das tun? Das wäre die erste Frage. Ja? Dürfen wir das tun? Warum machen wir das? Heute ist eine Bewegung, dürfen wir nicht mal Bäume umschneiden, das ist wieder die andere Seite. Aber mit Menschen dürfen wir nicht so umgehen. Ich kann ja Experimente machen. Aber es tut einem weh, wenn wir spüren, was da hier passiert. Ja? Jedenfalls, das ist das Leben. Dazu sind wir gedacht. Und es kann ja nicht sein, dass in unserem Körper Bakterien, Viren und Dinge auftreten, die unser eigenes Leben bedrohen. Wir wissen heute längst, dass die Bakterien vom Körper selbst gebildet werden, dass die Viren, heute endogene Viren heißen, vom Körper selbst gebildet werden und vom Immunsystem vermehrt werden. Denn die Viren selber sind keine eigenen Lebewesen. Sie haben keinen eigenen Energiestoffwechsel. Sie können sich selbst nicht vermehren. Aber uns wird erzählt, Viren, das sind böse Lebewesen, die kommen, sie kommen, dann vermehren sie sich und dann zerstören sie unser Gehirn und sie haben stachelige Werkzeuge und so ein Bild wird uns vermittelt. Das also kannst du nur jemand erzählen, der nicht mehr sich beschäftigt hat. Ja? Ich komme zum letzten Bild, dann machen wir kurze Pause und dann bitte ich um viele Fragen, Diskussionen und alle diese Dinge. Ich konnte nur einige wesentliche Gedanken zum Ursprung des Impfens, die Denkfehler, die großen Wissenslücken, die da vorhanden sind, die uns vorenthalten werden. Da steht, du sättigest alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Schauen Sie dieses Kinderl an. Wenige Monate vorher hat es schon erlebt, wie weich der Herzschlag seiner Mutter ist, oder nehmen wir ihrer Mutter ist, dieses Kind. Hat schon den weichen Herzschlag sich gewöhnt, an den weichen Herzschlag der Mutter. Und kennt seit Monaten bereits die Stimme der Mutter. Und dann, wenn das Kind da ist, was braucht es? Sie sehen hier, die Brust, die Haut, den Atem der Mutter, das Singen, das Lachen der Mutter, die Nähe der Mutter. Und das ist das, was Schutz ist. Der Begriff Nestschutz ist ja ebenso ein Begriff, den wir vorher nie gehabt haben in der Medizin, erst seit der Impfung, weil uns da behauptet wird, über die Muttermilch kommen Antikörper heraus. Bitte, so banale Vorstellungen. Warum sollen Antikörper, wenn sie in den Magen gelangen, nicht aufgelöst werden durch die Enzyme? Aber solche Schlagworte werden uns vorerzählt und so lernt es der Mediziner und so übernehmen wir es. Der Nestschutz, wenn man gelten lassen, ist das, dass hier eine Mama da ist. Und das hat eigentlich, wenn wir jetzt ganz ehrlich nachdenken, 6 Impfungen im dritten Lebensmonat. Im dritten Leben haben hier nichts verloren. Und ich möchte kurz jetzt einmal Sie in die Pause entlassen mit dem Satz, die Impfung hat mit der Gesundheit nichts zu tun. Da geht es um andere Dinge. Gut, ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr schockiert. Ja?